Heute haben wir den 8.10.2017. Alkohol und Kleidung. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, 14. Interessant, dass wir das ganze Heft über das Thema Heiligung haben. Aktive Heiligung ist der Untertitel vom Heft. Und nur jetzt benutze ich diesen Vers, der so oberste Vers der Heiligung. Warum? Weil es ein bisschen polemisch ist. Vielleicht wird der eine oder andere von euch nach Hause gehen und sagen, der Bruder Roff, den haue ich mal auf die Fresse irgendwann mal oder im übertragenen Sinn, weil ich heute auch ein bisschen konkret werden muss. Konkret, weil wir heute bis jetzt nur so über Satan, über Dämonen, über Gedanken und so weiter gesprochen haben. Alles theoretisch, alles so ein bisschen unsichtbar. Aber Heiligung ist konkret. Heiligung ist konkret. Im Grunde geht es alles um ganz konkrete Sachen. Wenn wir sagen, Jesus hat uns errettet, vielen sind nicht bewusst, dass das Wort erretten ein Verb ist. Erretten ist ein Verb. Und dieses Verb, ich weiß nicht, wie das jetzt in der deutschen Grammatik heißt, aber es gibt Verben, die man ohne Subjekt benutzen kann. Und es gibt Verben, für die man Subjekt braucht. Wenn jemand hier eine Deutschlehrerin ist, kann mich helfen. Ne? Und zum Beispiel, wenn man sagt, es regnet, braucht man kein Subjekt. Ne? Braucht man kein. Aber wenn man sagt, ich bin gerettet, dann ist es ein unvollständiger Satz. Versteht ihr? Weil man muss sagen, wovon wurdest du gerettet? Ja, natürlich kann man auch ergänzen, wer hat mich gerettet, aber wovon? Und Jesus hat uns gerettet vom Teufel, von der Hölle, von der Sünde. Aber wenn die Leute sagen, ich wurde gerettet, aber immer noch Sachen mit dem Teufel machen und mit der Sünde machen, dann sage ich, nee, du bist gar nicht gerettet. Aus. Du bist noch drin. Du musst herausgenommen noch. Du musst noch herausgenommen werden. Gerettet heißt, man ist irgendwo in hoher See und war jetzt schiffbrüchig und schwimmt und jetzt kommt ein anderes Schiff und nimmt es da raus. Rausnehmen. Das bedeutet gerettet. Und Jesus hat uns gerettet aus Hölle, Teufel und Sünde. Darum dürfen wir keine gemeinsame Sache haben. Und das ist jetzt ganz konkret in unser Leben. Die Sachen, die wir tun. Zuerst muss ich zwei Sachen sagen. Wenn jemand sagt, der Bruder Rolf und der Pastor Alle, die wollen sich nur in unser Leben einmischen. Lass uns in Ruhe. Mein privates Leben, das habe ich nur ich das Sagen. Aber biblisch gesehen stimmt das nicht. Es gibt viele Bibelversen, die behaupten, dass die Aufgabe von Geschwistern und von Mitgliedern und von Gemeindeleiter auch ist, anderen Geschwister zu ermahnen, Weltlichkeit, das heißt weltliche Bräuche zu verlassen, ihre Seele und Errettung zu schützen. Wenn ich sehe, dass jemand jetzt schwankt und anfängt in der Richtung, der falschen Richtung zu gehen und vielleicht in Richtung Sünde zu gehen, dann, wenn ich sehe, dass jemand in dieser Lage ist, muss ich hingehen und sagen, hör zu, bleib fest, tu das nicht, komm zu den Herrn, schenk keinen Raum der Sünde, bleib heilig, das ist eine Aufgabe, das ist nicht jetzt sich einmischen in private Sachen. Nein, das ist eine Aufgabe, ich muss dankbar sein, wenn jemand merkt, dass ich unbewusst irgendwas tue, was mich dann später vom Weg abbringt, wenn ich so weitermache. Wenn jemand kommt und sagt, Rolf, Bruder, pass auf, wenn du so weitermachst, dann da vorne wirst du stolpern, wirst du hinfallen. Ne? Ich muss dankbar sein und nicht sagen, ja, hör auf, dich in mein Leben einzumischen. Ne? Darum sollen wir dankbar sein, wenn die Gemeinde sagt, Leute, hör zu, dies und das ist nicht gut. Ne? Zweiter Punkt, Auflistung der christlichen Sitten, hier auf Seite 60. Ein bisschen provokant. Auflistung der christlichen Sitten werde ich nicht machen, weil ich mich ganz bewusst dagegen wehre. Aber trotzdem bespreche ich dieses Thema. Viele fragen sich, als ich auch als frisch Bekehrter habe mich auch solche Fragen gestellt, was darf denn ein Christ machen? Was ist Sünde, was ist nicht Sünde? Was ist erlaubt, was ist verboten? Und dann habe ich so auch so eine mentale Liste gemacht. Das darf man nicht, das darf man machen. Und weil es in diesem Bibelvers steht und in jenem Bibelvers steht und das und das und so eine mentale Liste, das ist Sünde, das darf man nicht machen und so weiter. Wir sollen die Sünde vermeiden. Aber solche Listen, die bergen Gefahren, große Gefahren. Benehmensregeln nenne ich die. Diese Benehmensregeln hat hier drei negative Folgen habe ich genannt. Zuerst Gesetzlichkeit ist die Folge, wenn das Christsein an Äußerlichkeiten festgemacht hat. Ne? Weil dann gibt es Leute, die sagen, du willst ein Christ sein? Okay, dann musst du das und dies und jenes nicht mehr machen. Ja. Völlig, sagen wir so, ist schon richtig irgendwo, dass ein Christ dies und jenes nicht macht. Ne? Das Böse meidet, die schlechten Gewohnheiten, die Sünden etc. Aber das ist nicht das Lassen dieser Sache, dass jemand so ein Christ macht. Das ist die Kutsche vor den Pferden zu stellen, versteht ihr? Ein Christ vermeidet bestimmte Sachen, aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zur Gesetzlichkeit wird, wenn man jetzt den Leuten ein Benehmen aufstülpt. Das ist ganz gefährlich. Weil Leute, die frisch zum Glauben gekommen sind, die sind verunsichert, die denken, ja, was muss ich jetzt machen als ein Frischbekehrter? Dann kommt einer und sagt, du musst dies lassen, das musst du tun, dies musst du lassen, das musst du. Und dann macht er diese Liste und dann denkt er so, jetzt bin ich ein vollkommener Christ, weil ich dies mache und dies nicht tue. Das ist falsch, weil ein vollkommener Christ wird man, indem man den Heiligen Geist folgt und immer jeden Tag was Neues lernt, was man tun und lassen soll. Jeden Tag bis zum Ende des Lebens. Und es gibt keine Liste, die das jetzt vollständig auflisten könnte. Gesetzlichkeit ist ganz gefährlich. Ein gesetzlicher Mensch, der ist schon vom Glauben abgefallen. Er weiß gar nicht mehr, was der Heilige Geist ist. Er lebt nur von was auf dem Papier steht. Zurückbleiben in der Zeit, das habe ich auch erfahren, dass Leute vor 50 Jahren gesagt haben, was ist Sünde. Dann haben die Leute ein paar Sachen genannt. Aber nach 15 Jahren ist viel los in der Welt. Vieles ist passiert, viel hat sich geändert. Und diese Leute, die sind stehen geblieben in der Zeit. Es gibt Leute, die sich heute kleiden, wie man sich vor 200 Jahren gekleidet hat. Habe ich im Internet gesehen. Es gibt Leute, die denken, ein Christ muss sich so kleiden, wie Leute, die vor 200 Jahren gelebt haben. Es gibt Leute, die so glauben. Das ist falsch. Das ist falsch. Ne? Ein Christ soll sich nicht kleiden wie die heutige Menschen. Ist auch falsch. Ist auch eine falsche Idee. Sind zwei falsche Ideen. Nicht die Leute vor 200 Jahren waren perfekt und nicht die heutigen Leute sind perfekt. Aber das ist ein Problem, das sehr die Leute abschreckt. Wenn man irgendwo ankommt und sieht, die Leute sich kleiden wie vor 200 Jahren und die glauben von sich selbst, sie sind die perfekten Christen. Aber die können nicht evangelisieren, weil alle denken, so viel will ich nicht werden, dann wo soll ich meine Kleidung kaufen oder so. Die Bibel behauptet das nicht. Ne? Wir werden über Kleidung reden, ganz kompliziertes Thema, aber das ist die Einführung, dass wir so einen Rahmen bekommen für die Diskussion. Und der dritte Punkt, geistlicher Tod. Christen, die anhand von Regeln leben, gehen unter im Glauben, weil sie sich von der Führung des Heiligen Geistes entfernen. Ne? Müssen wir sehr aufpassen mit Regeln. Wir sollen uns heiligen. Die ganze Zeit sage ich das, aber wie das jetzt aussieht konkret, hängt viel vom Heiligen Geist ab. Erstes polemisches Thema, Alkohol. Wenn jemand heute nach Hause geht und sagt, der Bruder Rolf hat uns verboten, Alkohol zu trinken, dann hat er nicht verstanden. sage ich schon von vornherein. Und wenn jemand nach Hause geht und sagt, ich habe es erlaubt, dann hat es auch nicht verstanden. Okay? Es geht um was anderes hier. Alkohol ist die tödlichste Droge überhaupt. Es sterben an ihm und seine Folgen mehr Menschen als an den Drogen. An den anderen, an den harten Drogen, an den verbotenen Drogen. Ich habe hier eine Fußnote gemacht, focus.de, Gesundheit, Ratgeber, Psychologie, Suchtdeutsche Studie, Alkohol ist 114 Mal tödlicher als Marihuana. Ne? Wichtige Behauptung. Aber warum ist dann Marihuana verboten und Alkohol erlaubt? Warum? Ja. Wenn ich euch heute jetzt eine ganz harte Droge anbieten würde, ne? So, weiß gar nicht, wie die heißen. Heroin. Heroin. Leute, ich habe hier Heroin gebracht, kostenlos für alle. Wer will? Viele würden sagen, nein. Aber warum nicht? Weil wir wissen, dass es stark abhängig macht und unser soziales Leben steil nach unten geht. Leute, die sowas nehmen, die werden sofort verarmt, die geben ihr ganzes Geld dafür aus, verlieren den Job etc., werden krank und sterben gleich. Aber mit Alkohol passiert das nicht so sichtbar. Ne? Ja, nicht so sichtbar. Und darum sagen wir, Alkohol kein Problem. Ne? Weil die meisten Folgen von Alkoholkonsum treffen nicht so schnell ein und sind nicht so deutlich auf ihn zurückzuführen. Unfälle im Straßenverkehr und auf der Arbeit, Tod und Lähmungen werden verursacht, Streit in der Familie, sündhafter Sex, gefolgt von Abtreibung oder Alleinerziehung, zwei schlimme Sachen, Arbeitslosigkeit, Armut, kaputte Ehen, traumatisierte Kinder, schlechte Noten in der Schule, sozialer Abstieg und viele andere Sachen. Dieses zerstörerische System wird aufrechterhalten von Lügen der Werbung, im Grunde vom Teufel, unter Mitwirkung von den Stolz der Menschen. Weil die Menschen sagen, na, bei mir wird das nicht passieren. Jeder, ich bin stark. Wer möchte hier Johannes 10, 10 ganz laut lesen, bitte? Hier, Schwester Naschmann.
Der Dieb, Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das in Überfluss haben. Johannes 10, 10.
Seht ihr, der Teufel, was er will, ja. Er will töten. Er will alles kaputt machen. Ja? Wenn er kommt und sagt, ich will dein Leben kaputt machen, machst du mit? Machst du Selbstmord heute? Ja? Würden alle sagen, nein. Ja? Lass uns aber gedanklich eine kleine Übung machen. Stellen wir uns vor, wir sind der Teufel und wir wollen die Menschen kaputt machen. Ne? Aber wir wissen, dass die Menschen das erkennen. Wenn wir ankommen und sagen, Selbstmord heute machen. Ne? Dann alle sagen, nein. Ne? Aber wie schaffe ich das trotzdem? Ich muss ein System finden, wo die Menschen gar nicht merken, dass sie sich selber umbringen. Und die denken sogar, das ist gut. Versteht ihr? Ne? Die Menschen denken, Alkohol ist gut, ist toll, die Reichen, ne, trinken Wein für 1000 Euro die Flasche und so, wow, ne? Das, ne, befreit den Kopf oder lass uns entspannen und so weiter, Alkohol gut, ne? Der Teufel hat sich das ausgedacht, ne? Alkohol ist natürlich ein Produkt aus der Natur, ne? Okay, ist ein Produkt aus der Natur, aber der Teufel benutzt das für seine Ziele ganz stark. Er erreicht seine Ziele ziemlich gut mit dem Alkohol. Ziemlich gut. Weil viele Leute haben jetzt einen Unfall im Straßenverkehr. Jemand wird gelähmt. Geht diese Person dann zur Polizei und sagt, Leute, ich habe dann getrunken oder so, darum ist diese Person gelähmt. Sagen die Leute das, machen die das? Nein, die versuchen das zu verstecken. Warum ist das Kind jetzt gelähmt? Ja, es war ein Unfall und so weiter. Ne? Nein, Alkohol hat ein bisschen da was verändert. Aber alle merken das nicht. Die trinken und denken, na, ich bin total nüchtern. Nee, ich kann gut fahren und so, ich beherrsche mich, nur ein Glas Bier, das ist kein Problem, da kann ich noch gut fahren, das ist für mich wie nichts. Ne? Die Leute sagen das, die denken das. Aber dann ist jemand gelähmt oder tot. Und dann sagen die Leute das nicht, ja, das war der Alkohol. Ne? Oder in der Arbeit, wenn jemand da irgendwas tut und dann plötzlich kommt ein Werkzeug und dann eine Säge oder so, dann ist der Finger weg. Ne? Sagen die Leute, Alkohol war schuld. Ne? Alkohol war schuld, ich trinke nie mehr Alkohol. Sagen die Menschen das? Nein. Bisschen Alkohol, um wieder fit zu werden und mit neuen Fingern weiterzumachen. Ne? Leider sind die Menschen so dumm, ne? Aber die machen das. Ne? Warum Nachfolger Jesu kein Alkohol zu sich nehmen? Wer möchte hier Lukas 21, 34? Nelly, ganz laut.
Ja. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehnt über euch kommt. Lukas 21, 34. Wir nächsten auch. Und berauscht euch nicht mit Wein, was ausschweifend ist, sondern werdet voll Geistes, Epheser 5,18.
Hier steht kein Verbot. Es ist Verbot. Steht nicht, es ist verboten. Darum sagen wir, ja, wenn es nicht verboten ist, dann wisst ihr schon, was ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe. Es gibt Sachen, die nicht verboten sind, aber auch nicht gut sind. Viele Sachen, die nicht verboten sind, sind auch nicht gut. Und wenn alles hier in der Bibel so geschrieben stehen müsste, es ist verboten, es ist verboten, es ist verboten, dann wären wir quasi Sklaven. Ne? Du darfst das nicht, du darfst das nicht, dann wären wir Sklaven, Roboter. Aber nein, der Heilige Geist muss uns zeigen, was heilig ist, was gut ist, was schön ist. Und das sollen wir wünschen. Und das, was nicht gut, was schlecht ist, was schädigend ist, sollen wir lassen. Wir erkennen, dass es eine Waffe und Werk der Finsternis ist. Ne, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn wir hören die Nachrichten aus Nordamerika. Ne, wieder hat jemand mit Waffen um sich geschossen und viele Leute umgebracht. Ne, und dann sagen die, ja, wie schlimm diese Person und so. Ne, der Böse. In Deutschland passiert das ganz, ganz selten. In Nordamerika quasi jeden Monat. Ne? Aber niemand kommt auf die Idee, ja, weil dort dann Waffen verkauft werden in den Laden. Ne? Niemand kommt auf diese Idee. Und so das Gleiche auch mit dem Alkohol. Viele sind gelähmt, sind krank, sind tot wegen Alkohol, aber niemand kommt auf die Idee, dass es schlecht ist. Und zu sagen, hey, hör zu, das ist schlecht, das ist böse, das ist wie eine Waffe. In Nordamerika, ne, die Waffen aus Stahl oder so, hier, Waffe, die gar nicht aus Stahl ist, aber tötet viele Menschen. Ne? Tötet viele Menschen. Eine Waffe des Teufels. Alkohol ist wie ein Revolver, das auf deinen Kopf zielt. Ne? Das ist eine Waffe des Teufels, dich umzubringen. Und wenn du selber noch den Abzug ziehst, dann bist du dumm. Entschuldigung, ne? Ich kann ja so sagen, allgemein, ich habe niemand hier ganz besonders gemeint, ne? Warum sollte ein Christ mit so einer Waffe liebäugeln? Hattest du schon den Wunsch, eine Waffe zu kaufen, so eine 38er oder so? Ah, die ist toll. Ne? Es gibt Leute, die sowas mögen, okay. Ne? Die eine Waffe an der Wand zu haben oder so. Also ich so, kann ich nicht verstehen, ne? Kann ich nicht verstehen. Weil das sind Sachen, die benutzt werden, um andere umzubringen und so. Das ist, ja, man kann sich auch damit schützen oder so, Leute, die damit umgehen können. Aber das ist einfach nicht toll, das ist einfach nicht gut. In der Welt gibt es nur solche Sachen, weil der Teufel hier herrscht. Nur wegen dem Teufel gibt es Waffen. Jesus will keine Waffen. Jesus will niemanden umbringen. Jesus will den Frieden. Der Teufel will er tot, will Menschen umbringen und auch durch Alkohol. Damit schafft er viele, viele Menschen umzubringen. Die nächste Überschrift, Schuld. Schuld. Junge Menschen werden zum Konsum von Alkohol von der Werbung verführt oder von einem Elternteil, Verwandten oder Bekannten. Jetzt zum Nachdenken. Welch schreckliche Schuld liegt auf den Schultern solcher Menschen? Lass mich das anders ausdrücken. Jeder, der heute trinkt, hat irgendwann mal angefangen, den ersten Schluck gegeben, okay? Jeder hat mal den ersten Schluck gegeben, der trinkt. Und warum hat er das getan? Was hat ihn veranlasst, das zu tun? Weil er gesehen hat, irgendwo, irgendwem er das getan hat. Hat gesehen, mein Papa hat das gemacht, mein Onkel, oder in der Werbung, hat das gesehen. Das heißt, wenn jetzt ein Vater ein Glas Wein trinkt und denkt, ja, ich trinke nur ein Glas Wein, kein Problem, ein Glas am Tag, aber sein Sohn das sieht und jetzt ein Glas trinkt und zwei Gläser trinkt und drei Gläser trinkt oder ein Bier, ein, zwei, drei Bier, wer ist dann schuld, dass das Kind Alkoholiker geworden ist? Ja, der Vater sagt, ich bin kein Alkoholiker. Ja, aber dein Kind hat gesehen, wie du es gemacht hast und wurde dadurch ein Alkoholiker. Versteht ihr? Und so können wir auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel als ein Christ, einer, der schon 30 Jahre im Glauben ist, jetzt ein Glas Bier trinken würde, würde vielleicht ein junger Mann das sehen und sagen, wenn der Bruder Rolf, der ist so gläubig, wenn er das tut, dann ist auch kein Problem, wenn ich das tue. Und so würde ich schuld sein, wenn er ein Alkoholiker wird. Und meint ihr nicht, dass Gott das hier übersehen wird, diese Schuld? Dass Gott hier träumt oder schläft oder auf der anderen Seite der Welt guckt in diesem Moment? Das ist was ganz Ernsthaftes. Jeder von uns ist ein Vorbild, die ganze Zeit. Wir sind immer Vorbilder. Alle von uns sind Vorbilder, weil alle, man schaut auf andere Leute. Irgendwo in diesem Heft habe ich dieser interessante Satz geschrieben, wo der Bruder Resel auch sich so interessant gefunden hat. Ich weiß nicht mehr, in welcher Lektion dieser Satz war, dass man sich ständig beeinflusst. Das war im anderen Heft, Nummer 2, denke ich. Menschen, ja, ich weiß es nicht auswendig. Aber diese Schuld, denkt daran, wenn ihr Alkohol trinkt, andere Menschen gucken das, sehen das und werden vielleicht verführt, das auch zu machen. Die große Schuld ist dann. Wer möchte hier Lukas 17, 2, Franziska?
Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Müllstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er in einem dieser Kleinen einen Anstoß zu Sünde
fühlt. Ja? Warum ist das so? Ja. Warum ist das so? Ist das schlecht, ne? Das ist schlecht. Jesus hat gesagt, es wäre für ihn besser. Ne? Was ist dann also so schlecht? Was ist dann so schlecht, wenn jemand einen Anstoß zur Sünde vor einem dieser Kleinen legt? Was ist dann so schlecht? Ich sage euch, dass er in die Hände eines gerechten Richters fällt. Wisst ihr, es gibt einen Bibelvers, der sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gott zu fallen. Weiß jemand, wie das auf Deutsch ist? Dieser Vers? Ich habe das übersetzt im Kopf aus dem Portugiesisch. Es ist schlimm, in die Hände Gottes zu fallen.
Ich glaube, das ist schon schrecklich.
Schrecklich, schrecklich, ne? Weil Gott auch gerecht ist. Wenn wir jetzt einen Anstoß zur Sünde vor jemand tun, das heißt, durch unsere Handlung bewirken, dass jemand sündigt, dass jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist oder jemand, der im Weg ist, zum Glauben zu kommen, wenn wir irgendwas tun, dass diese Person sündigt, das unterstützt oder fördert, dass diese Person sündigt, sagt Jesus, es wäre besser. Aber es ist niemandem passiert. Dass in einem Mühlenstein um den Kopf gebunden wird und in die Tiefe des Meeres geworfen. Ist niemandem passiert, nur das andere. Das Gericht, das wird passieren. Sind Gedanken für uns Christen. Ne? Christsein ist nicht nur immer sagen, ja, Segen, Segen, Segen. Ne? Man muss auch die andere Seite gucken der Münze. Ne? Segen für uns, die gehorchen. Für uns, die Freunde Gottes sind, okay. Aber wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht Sachen tun, die Gott nicht gefallen. Wir sind berufen, Vorbilder für das Gute zu sein in der Gemeinde und in der Welt. Ihr seid das Salz und Licht der Erde, der Welt. Nicht nur in der Gemeinde, da draußen, auch für Nicht-Christen. Möchten wir, dass alle Menschen in der Welt, die Alkoholiker sind, es lassen? Möchten wir, dass alle Menschen, die Probleme mit Alkohol haben in der Welt, das lassen? Ich möchte das. Ne? Wie kannst du dafür beitragen? Ganz konkret. Der erste Schritt ist, selber davon frei zu werden. Hundertprozentig frei zu werden. Hundertprozentig heißt, nein, nicht mehr, nichts. Vor 15 Jahren habe ich mich entschieden, werde nie mehr Alkohol trinken und staunt, hier bin ich, quick lebendig. Bin ich umgefallen, bin ich gestorben. Ne? Es gibt viele, die denken, ich Alkohol lassen, nie mehr, das geht nicht, unmöglich. Ne? Unmöglich nicht, ist möglich. Ich kenne hunderte Leute, tausende Leute, die gesagt, irgendwann gesagt haben, Alkohol, nie. Die haben das erkannt, diese Waffe. Die haben gesagt, mit einer Waffe, das spiele ich nicht. Ich nehme nicht eine Waffe zu Hause und sage, okay, hier eine Waffe, willst du ein bisschen spielen, okay? Nein, mit Waffen spielt man nicht. Und wie gesagt, ne, das ist eine Waffe. Gut, das war das polemische Thema. Hoffentlich habt ihr das kapiert. Es geht nicht um Verbieten, wie vorher gesagt. Ich will es nicht verbieten, ich darf es nicht verbieten, weil die Bibel es nicht direkt verbietet, aber ich darf es nicht erlauben. Ich habe es euch erklärt, warum es intelligent, interessant und im Sinne Gottes, dass wir uns entscheiden, dass wir sagen, ich will abstinent leben. Von heute an habe ich erkannt, dass Alkohol eine Waffe des Teufels ist, um Menschen zu zerstören. Und ich kann in diesem System nicht mitmachen. Ich kann in diesem System nicht mitmachen. Die Werbung sagt die ganze Zeit, trink Alkohol, das ist gut. Die tollsten Leute der Welt, die trinken Alkohol. Und wenn du Alkohol trinkst, dann wirst du sein wie sie, etc. Die Werbung, die arbeitet immer so mit Bildern. Ich zeige ganz berühmte Menschen, wie sie da irgendwas machen, trinken oder ein Gerät benutzen. Und dann denken wir, oh, wenn ich dieses Gerät habe, dann werde ich mich fühlen wie diese Person. Ne? Das ist Psychologie. Psychologie, die benutzen das in der Werbung. Und wenn jetzt ein Mann, ein schöner Mann auf ein Pferd in wilden Westen reitet und raucht eine Zigarette. Und dann denkt jeder, der diese Zigarette raucht, jetzt bin ich im wilden Westen auf dem Pferd und so. Ne? Alles Psychologie. Alles Psychologie. Die arbeiten mit Bildern und so auch mit dem Trinken. Ja, wenn ich dieses Bier trinke, dann werde ich viele Freunde haben um mich herum und dann bin ich, dann ist mein Team das beste Team und so weiter. Ne? Das ist eine Maschinerie, um Geld zu machen. Die wollen einfach hier ihren Profit. Sie wollen immer nur ihr Profit. Okay, lass mich hier einen Punkt machen zum nächsten Thema, wo die Leute auch Profit machen möchten. Kleidung. Ne? Die Art und Weise, wie Menschen sich kleiden, ändert sich im Laufe der Zeit. Ne? Vorher habe ich gesagt, wie vor 200 Jahren, ne, kann man nicht sagen, ja, man muss sich kleiden wie vor 100 Jahren oder wie in der Zeit Jesu. Die Kleidung der Menschen ist in der ganzen Welt anders, verschieden. Die Bibel sagt nicht, du musst diese Kleidung anziehen oder jene Kleidung anziehen. Aber es heißt auch nicht, du darfst irgendwas anziehen. Das werden wir heute nachdenken. Die meisten Missstände geschehen im Kleidungsbereich, weil bestimmte Begriffe vermischt werden. Ja, der Teufel will, dass wir denken, dass schön, ne, alle wollen wir schön sein. Wir wollen alle schön sein und es ist nicht schlecht, das zu denken, ich will schön sein. Ne? Nein. Ist nicht verkehrt, wenn man sich selber ein gutes, sagen wir so, ein gesundes Selbstbild hat. Ist nicht falsch. Aber der Teufel, der sagt den Menschen und hauptsächlich auch den Frauen, dass sinnlich gleich schön ist. Willst du schön sein? Okay, dann sei sinnlich. Versteht ihr? Der Teufel, der verdreht die Sachen. Schön ist eine Sache, sinnlich ist eine andere. Was heißt, das ist sinnlich? Dass man den Körper betont und zeigt, dass die Leute, die Männer, auf uns schauen. Ne? Das ist sinnlich. Schön ist was anderes. Schön. Ein Apfel ist schön oder ein Baum ist schön und auch eine Person ist schön. Schönheit und Sinnlichkeit sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Modisch und schick gleich elegant. Elegant ist gut. Elegant, das heißt, dass man sich qualitativ hochwertig anzieht, ist gut. Ich denke, ist eine gute Methode. Qualitativ hoch, das sollte jeder. Ne? Ich finde nicht toll, wenn ein Christ sich kleidet wie ein Bettler. Versteht ihr? Ne? Finde ich nicht toll. Ne? Versteht ihr? Zerrissene Kleidung, schmutzige Kleidung etc. Passt nicht so ein Christ. Ne? Ist nicht gut. Sogar die weltlichen Menschen, die verstehen solche Prinzipien. Ne? Ist gut, wenn man sich qualitativ hochwertig anzieht, gut aussieht mit der Kleidung. Aber das ist was anderes als schick und modisch. Schick und modisch sind Wörter, die zu uns nicht passen. Modisch, warum ist modisch schlecht? Ne? Weil, werde ich gleich besprechen, schick heißt, man will schöner sein als die anderen. Das ist schick. Schöner als die anderen, ne? Luxuriöser als die anderen. Man will Sachen tragen, wo die anderen sagen, wow, diese Uhr, ne? Diese, die kostet 10.000 Euro oder so, wow. Dann muss ich, ne? Mein Kopf geht runter, wenn ich neben einer laufe, der eine 10.000 Euro Uhr hat, ne? Oder wenn jetzt eine Ferrari vor mir vorbeigeht, ist tatsächlich passiert, muss ich zugeben. Eine Ferrari vorbei, dann, ne? Ist einfach so, das ist, ne, liegt in der Natur, ne, dass man sowas macht, ne. Und der, der in der Ferrari sitzt, ne, hat jahrelang geackert, nur um diesen Blick zu ernten, versteht ihr? Ja. Aber wir Christen, wir dürfen keinen Wert darauf legen, versteht ihr? Dass andere so machen, ne. Wir dürfen da keinen Wert darauf legen. Das ist nichts für Christen, schick zu sein. Schön? Ja. Schick? Nein. Ein Jünger Jesu ist schön, ne? Ein Jünger Jesu ist schön. Nur in Gedanken jetzt, nur in Gedanken. Bitte nicht machen, was ich jetzt von euch bitten werde. Nur in Gedanken. Nicht machen, nur denken. Jeder, der schön ist, hebt die Hand, ne? Nur denken. Opa, hat es mir ausgerutscht. Ich habe einfach gesagt, nicht machen, weil ich nicht weiß, wie jeder reagiert auf diese Frage. Aber der Punkt ist, Gott hat uns geschaffen, das wissen wir. Meint ihr, dass Gott fehlerhafte Sachen macht, hässliche Sachen macht? Nein, alles, was er tut, ist gut und schön. Darum ist kein Problem, wenn wir sagen, ich bin schön. Ist kein Problem, ne? Nur die Betonung, das Problem ist die Betonung. Oh, ich, ne? Okay, dann ist es schon ein Problem. Aber schön sollen wir sein. Es ist wichtig für unser Selbstgefühl, Selbstwertgefühl, dass wir sagen, ich bin schön. Unabhängig von welcher Kleidung ich trage, bin ich schön. Jeder von uns. Und wenn jemand da ein Problem hat, dann sollte es dann wirklich vor Gott gehen und sagen, Gott, ich habe da ein Problem. Ich denke, ich bin nicht schön. Ne? Und beten und das dann auch bekennen. Sagen, du hast mich gemacht und darum bin ich schön, ob ich das fühle oder nicht. Ja, und darum folgen wir die Vorschriften der Mode nicht. Ja, weil die Mode, die ist so eine Branche. Was wollen die Fabriken von Textilien? Geld verdienen. Ja, wie vorher auch. Mode. Die wollen Geld verdienen. Und wie verdient man am besten Geld mit Kleidung, wenn die Leute jedes Jahr eine neue kaufen? Die alte, die vom nächsten Jahr, ist gar nicht kaputt. Die dient noch sehr lange, aber die ist nicht mehr modisch. Das heißt, wegwerfen, neue kaufen. Ne? Leute, die immer hinter die Mode sind, geben viel Geld aus, weil das ist nicht mehr in Mode und so weiter und so weiter. Ne? Und dann verdienen die viel Geld. Worte, die Kleidung von Nachfolgern Jesu beschreiben, Würde, Respekt, Anstand, Bescheidenheit. Ich musste schmunzeln, als ich im Fernsehen irgendwann vor ein paar Jahren eine Reportage gesehen habe über eine Gemeinde in Nordamerika, wo die dann interviewt haben, verschiedene Mitglieder dieser Gemeinde, und da war eine junge Frau, die war sehr wie soll man sagen, dürftig bekleidet oder mit Minirock oder so. Und dann hat der Interviewer gefragt, welche Methode hast du, um deine Kleider auszusuchen? Da hat sie geantwortet, ja, der Anstand. Und dann musste ich denken, ja, das, was ich unter Anstand verstehe, ist was anderes, was sie versteht. Ne? Darum habe ich hier auch mehrere Worte benutzt, weil das Wort ist manchmal in den Köpfen der Leute, bedeutet was anderes. Ne? Das heißt, es gibt schon, die Worte bedeuten bestimmte Sachen. Wir können nicht sagen, ja, jedes Wort kann man wiegen und drehen. Ich habe schon mal gelesen, ein Bibelübersetzer oder jemand, der die Bibel übersetzt hat, der hat gesagt, ich habe die Bibel übersetzt im Internet. Ne? Einer hat die Bibel im Internet übersetzt und hat da seine Übersetzung reingestellt im Internet, hat gesagt, ich habe die Bibel übersetzt, aber im Grunde taugt das nichts. Keine Bibelübersetzung taugt, weil die Worte immer so flüssig sind. Dann sage ich, nein, die Worte sind nicht flüssig, die Worte bedeuten bestimmte Sachen. Und auch das Wort Anstand bedeutet was Bestimmtes. Man kann nicht sagen, ja, Minirock und so weiter, anständig. Nein. Dann muss man das Wörterbuch zerreißen, wenn man sagt, jeder kann sagen, ich bin anständig gekleidet oder so, unabhängig von was er kleidet. Ne? Nein, es gibt eine Bedeutung. Was heißt anständig, Bibel gesehen? Das antwortete ich euch. Ja, ich habe hier ganz oben geschrieben, darum haben wir ganz bewusst dieses Thema anhand von Prinzipien ausgelegt. Ich will heute niemanden vorschreiben, du musst diese Kleidung oder jene Kleidung tragen, aber es geht um Prinzipien, wie zum Beispiel das Wort Anstand, ist ein Prinzip. Was heißt Anstand? Dass man seinen Körper genügend bedeckt. Genügend heißt nicht, dass ich bis zum Fußspitze decken muss. Genügend heißt, dass man schaut, welche sind die Teile, die dann problematisch sind. In Männern, in Frauen, welche Teile sind die, ja, weil ich als Mann, welche Teile meines Körpers möchte ich nicht, dass die anderen Frauen immer da drauf schauen, versteht ihr? Ne? Und umgekehrt, die Frauen, ne, sie selber fragen, welche sind die Teile meines Körpers, wo ich nicht will, dass die Männer immer drauf gucken, versteht ihr? Das ist das Wichtigste, ne? Das ist so eine allgemeine Sache, ohne so euch zu nahe zu treten. Ja? Jeder muss selber gucken. Ne? Ja, diese Branche, Modebranche, die macht ihr Profit. Lass mal sehen. Ui, ich habe zwei Seiten. Ne? Bis wann dürfen wir, Ali? Wie viele Minuten?
Wir haben noch
Viertel vor drei.
Ja, bis drei.
Bis drei. Okay, ich mache ein bisschen schneller. Ne? Die Modebranche macht ihr Profit. Warum? Weil die Menschen immer unzufrieden sind. Die denken, ich bin vielleicht hässlich mit dieser Kleidung, aber wenn die andere hätte, dann wäre ich schöner oder so. Unzufriedenheit und was hatte ich wie anderes Wort hier? Unzufrieden und unsicher. Ne? Die Menschen sind unsicher. Bin ich jetzt schön? Bin ich nicht schön? Ne? Diese Unsicherheit und da knüpft die Modebranche an und sagt, schau mal, wenn du das kleidest, was wir dir vorschreiben, dann bist du in der sicheren Seite. Jedes Jahr was anderes. Ne? Und dann, weil die Menschen so verunsichert sind, dann machen sie das. Aber wir sind nicht verunsichert. Wir wissen, dass wir schön sind, ne? Und darum sind wir nicht verunsichert und darum müssen wir das nicht machen. Und hier ein wichtiger Satz, hier Seite 62, fast unten, die meisten Modedesigner haben Lebensentwürfe, die keineswegs dem der Bibel entsprechen. Und so bedenken sie nicht, Kleidung zu entwerfen, die den christlichen Moralvorstellungen entsprechen. Die Kleidung, die in den Läden sind, wurden entworfen von Leuten, die bewusst die Sinnlichkeit und Homosexualität und andere Sachen fördern wollen. Versteht ihr? Und wenn wir da mit geschlossenen Augen da reingehen und das kaufen, dann machen wir mit den Zielen. Versteht ihr? Ja? Die wollen, dass die Menschen homosexuell werden und Unzucht machen und so weiter. Die wollen das. Und die Kleidung ist für denen ein Werkzeug, um das zu erreichen, dass Menschen Ehe brechen. Warum meint ihr, dass viele Ehe brechen? Ja, da will die Frauen so halb nackt da rumlaufen, dann gucken die Männer, ne? Und umgekehrt, ne? Die Männer sind nicht weniger problematisch wie die Frauen, ne? Es fängt mit der Kleidung an. Kleidung. Ne? Das ist wichtig. Ja? Ist wichtig nachzudenken. Und viele sagen, ah, warum habe ich die Ehe gebrochen? Oh, das war der Teufel, ne? Manchmal denkt der Teufel, oh, wieder lobt mir einer der, wo ich gar nicht, ne? Schuld habe. Ne? Viele denken, ja, ich muss mich verschönern. Ich bin nicht schön genug, ich muss mich verschönern. Wenn ich das kleide und jenes kleide und diesen Schmuck trage und jenes und so mich schminke, so, dann werde ich schöner. Dann werde ich genügend schön. Ne? Wir sind schön. Okay, wir dürfen, sagen wir mal so, uns pflegen. Ist wichtig. Ne? Ich finde abscheulich, wenn ich jetzt neben einer sitze, der stinkt, ne? Weil es nicht geduscht hat oder so. Ne? Wir sollen uns pflegen. Ne? Oder wo die Haare hart sind vor, ne, weil sie ein Jahr nicht mehr gewaschen hat oder so. Ne? Natürlich ist es unangenehm. Ein Christ soll sich pflegen. Ne? Und dann Hautcreme oder so ist kein Problem. Gut, wir sollen unsere Gesundheit, ne, pflegen etc. ist gut. Ne? Aber das eine ist pflegen und das andere ist die Eitelkeit und diese Unsicherheit und die Mode sind zwei verschiedene Sachen. Die müssen wir unterscheiden, ne? Was zu einem Christ passt. Ne? Gott denkt an unsere Kleidung. Ja. Wer ist als Nächste in der Reihe zu lesen? Andreas. 1. Mose 3, 21.
Ja. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. 1. Mose 3, 21.
Danke, lese auch bitte Psalm 139, 14. Entschuldigung. Oben, direkt über.
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Psalm 139, 14.
Ja, mir kommt die Lust, Halleluja zu sagen. Und euch, wer von euch auch?
Halleluja!
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Ne? Halleluja, Gott, dass du mich so schön gemacht hast. Da steht es. Ne? Halleluja. Ne? Und hier nächster Vers. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidet sie. Hier habe ich ganz bewusst die Elberfelder Übersetzung genommen, weil alle anderen Übersetzungen, die haben hier nicht Leibröcke, sondern Kleidung. Und das ist falsch übersetzt. Kleidung, was ist Kleidung? Kleidung kann alles sein. Ne? Aber Leibröcke, das heißt ein Rock, was den ganzen Körper bedeckt. Das ist was anderes. Das ist die originale Bedeutung dieses Wortes. Eine Kleidung für den ganzen Körper. Das heißt, Leib ist Körper, Rock. Leibrock. Das hat Gott für Adam und Eva gemacht. Warum? Sie waren nackt. Nein. Adam und Eva waren nur nackt, bevor sie gesündigt haben. Nachdem sie gesündigt haben, waren sie nicht mehr nackt. Ihr wisst es schon. Sie haben sich Kleidung gemacht. Feigenblätter, ne? Kleidung machen, das erste Gedanke. Kleidung machen, Feigenblätter nehmen und ne, Schürzen machen. Ne? Aber was sagt Gott? Leute, ihr seid nackt, ihr braucht Kleidung. Was hat Gott gesagt? Er bekleidete sie. Bekleidete sie. Das heißt, für Gott waren sie nackt. Sie selber, wir haben neue kleine Gott, schau mal. Ne? Hier, mein neues Bermuda, oder wie heißt das auf Deutsch, ne? Weil sie sagt, Und Eva, schau mal, was mein neues Bikini hier aus Feigenblättern, ne? Gott hat gesagt, Hier, ne? Schürzen, Feigenblätter, nackt. Gott hat gesagt, ich werde euch bekleiden. Ne? Ja, ich freue mich, wenn ihr nicht einschläft, wenn ich lehre, ne? Das ist der Sinn der Sache. Aber das möchte ich klar machen. Für Gott war es nicht von ungefähr. Er hat gesagt, Adam und Eva, hör zu, vielleicht in so ein, zwei, drei Jahre, wenn ihr jetzt ein bisschen mehr geschickt seid, ein bisschen mehr eingeübt in dieser Sache da handwerklich und so, ne? Diese Feigenblätter, wisst ihr, die sind nicht so toll, ne? Irgendwann, ne? Das hat Gott nicht gemacht. Was hat er gemacht? Sofort er Tier getötet, Fell abgenommen auf Adam und Eva. Versteht ihr? Nicht, ja, wer weiß, irgendwann. Nein, sofort. Weil es hat Gott gestört, dass Adam und Eva nackt waren vor seinen Augen. Und Menschen, die dann Bikinis benutzen und solche Sachen, sind vor Gott nackt. Entnehme ich aus diesem Text. Vor Gott sind sie nackt. Gott hat Leibröcke ihnen gemacht. Das heißt, den ganzen Körper bedeckt. Den ganzen Körper. Für Gott war das wichtig. Und darum sollen auch wir sofort handeln und unseren Kleiderschrank entsprechend dem Willen Gottes anpassen. Mal reinschauen, ob da ein paar Bikinis sind oder so. Ne? Und die Männer auch. Ne? Alles weg. Ne? Nackt trotz Kleidung. Ne? Ah. Und habt ihr gedacht, das wäre schon das Letzte? Hier gibt es noch was. Nackt trotz Kleidung. Weil der Teufel ist auch intelligent. Er hat schon gemerkt, dass viele Christen sagen, ja, muss schon den Körper bedecken. Ne? Körper muss man schon bedecken. Was hat er dann erfunden? Er hat Kleidung erfunden, die den Körper bedecken, aber den auch sichtbar machen gleichzeitig. Diese Leggingshose zum Beispiel. Das ist wie eine zweite Haut. Ne? Da kann man sehen. Das ist wie eine Pornografie zweiter Klasse sozusagen. Ne? Man kann alles sehen, nur weil ein bisschen Stoff da drauf ist. Ne? Versteht ihr? Man muss ein bisschen nachdenken. Ne? Das ist ein teuflisches Kleidungssystem, das der Sinnlichkeit und Unzucht dient. Ne? Auch über die Kleidung tut der Teufel sein Werk und wir sollen Widerstand leisten. Ne? Weil dann, ne, wie gesagt, viele Leute sagen, ah, warum habe ich Ehe gebrochen oder so. Ne? Ja, natürlich. Weil es alles vorbereitet wurde. Es kommt nicht von einem Moment auf den anderen. Haben wir schon in letzter Zeit diskutiert. Warum fallen Christen in Sünde? Warum fallen Christen in Sünde? Ja, das ist ein Prozess. Das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Das kommt leicht. Das schleicht sich rein. Der Teufel, der sagt, hier, ne, wie wäre es da ein bisschen schöner zu sein mit dieser Leggingshose und so, dann würdest du, ne, total cool aussehen und so, ne, und ein bisschen hier, ein bisschen da und am Ende passiert dann, ne, Ehebruch, warum, ne, wie schrecklich und so, der Teufel ist an alles schuld, ne? Der nächste Überschrift, Sinnlichkeit. Irgendwann habe ich auch über dieses Thema gesprochen, vor 10 Jahren ungefähr, und da war eine Frau, die war sehr sinnlich gekleidet, die war so mit so einer Leggingshose. Und die hat ganz stolz auf die Brust geklopft, jetzt nicht im wörtlichen Sinn, aber sie sagt, ich, jedes Mal, wenn ich vom Haus gehe, schaue ich mich im Spiegel. Und das hat mich dann geschockt. Ich habe gedacht, ja, aber siehst du nicht, was du, ne, habe ich gedacht, habe ich nicht gesagt, ne, weil sie jetzt eine Frau von einem ganz wichtiger war, von Inhaber der Gemeinde, das erzähle ich euch anderen Tag, ne. Jedes Mal, wenn ich vom Haus gehe, schaue ich mich am Spiegel. Aber was lohnt sich, im Spiegel zu gucken, wenn du die weltlichen Maßstäbe folgst? Wenn dir dein Maßstab die Welt ist, das Fernseher. Darum habe ich hier einen Tipp gegeben, dass man sich als Ehepaar gegenseitig berät. Weil ein Mann kann besser einschätzen. Wie sehen die anderen Männer meine Frau? Versteht ihr, was ich meine? Und umgekehrt. Die Frau kann besser einschätzen, wie sehen die anderen Frauen meinen Mann? Versteht ihr dann? Darum sage ich auch oft, meine Frau fragt mich oft, wie sehe ich aus und so, und sie mir, ne, wie sehe ich aus? Weil das ist ein wichtiger Punkt, wo man sieht, oh, dieses Kleid oder diese Hose, die ist zu eng oder so, ne, die lässt zu viel, ne, durchsehen, durchkommen, ne, am besten ziehst du was anderes an oder so, ne? Dass man sich gegenseitig berät, genau deswegen, weil eine Frau, wenn sie heterosexuell ist, wenn sie im Spiegel guckt, dann sieht sie nicht, was die Männer sehen, sondern was die Frauen sehen, versteht ihr? Ne? Darum sieht sie diese Sachen nicht, wenn sie jetzt sinnlich aussieht an den Augen von den Männern. Geschlechter. Gott hat die Differenzierung von Mann und Frau, Identitäten und Rollen fest eingebunden in der Schöpfung. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Es gibt einen Unterschied und in allen Kulturen kleiden sich die Männer und Frauen unterschiedlich. In der ganzen Welt, wo du hinkommst, kleiden sich Männer und Frauen unterschiedlich. Und auch in unserer Kultur. Viele sagen, nee, heutzutage ne, kleiden sich alle Frauen mit Hosen oder so. Dann sage ich, lauf mal durch die Straße. Lauf mal durch die Straße und beobachte mal die Männer und die Frauen, wie sie sich kleiden. Da wirst du schon direkt merken, dass auch in Deutschland auch die Ungläubigen sich verschieden kleiden, Männer und Frauen. Obwohl manchmal ein bisschen sich vermischt, aber es gibt Maßstäbe, was eine Frau ist und was ein Mann ist. Maßstäbe. Ne? Und das ist wichtig. Ein Christ muss das auch verstehen. Dieser Vers, 5. Mose 22, 5, kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Aber wer ist der Nächste in der Reihe? Möchtet ihr vielleicht lesen? Hier, 5. Mose 22, 5, ganz laut. Ach ja, auf Seite 64.
Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. 5. Mose 22.
Das ist für Gott ein Gräuel und für uns auch. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, ein Mann wie eine Frau gekleidet, das ist ekelhaft, ne? Und umgekehrt, ne? Wenn jetzt eine Frau wie ein Mann sich anzieht, so maskulin, verstehst du? Maskulin, Maskulinität. Der Jünger zeigt anhand seiner Kleider, dass er die Rolle, die Gott ihm zugewiesen hat, das heißt, Gott hat mich als Mann geschaffen oder Gott hat dich als Frau geschaffen, Gott hat dich so geschaffen, dass man das akzeptiert und sich darüber freut. Versteht ihr? Ich muss mich akzeptieren als Mann oder wer Frau ist, als Frau, weil Gott es dich so geschaffen hat. Ganz schnell, der letzte Punkt, Feminismus und Sexismus. Ein Nachfolger Jesu ist kein Feminist, kein Sexist, kein Macho. Die Bibel lehrt uns den gegenseitigen Respekt, Liebe und Unterstützung. In der Welt herrscht Kampf um die Rechte, jeder erkämpft sich sein Recht. Andererseits kämpft jeder Nachfolger Jesu für die Rechte der anderen. Im Bereich Sexismus ist auch häusliche Gewalt ein Thema. Jeder gläubige Christ verabscheut häusliche Gewalt. In Familien, in denen Jesus herrscht, bestimmen Verständnis, Unterstützung, Sanftmut, Vergebung den Ton des Alltags. Halleluja, Amen. So, gut, eine Minute. Danke, danke alle für die Zeit. Amen, danke, Herr. Gut.